Once we were gamers.
Herzlich willkommen zu Once We Were Gamers, die zweite Episode. Und wie beim letzten Mal bin ich nicht alleine, sondern ich habe die frisch gekürte Championess des M10Z-Quizzes hier. Die Debütantin hat gerade auch gesiegt, das könnt ihr auch auf YouTube euch anschauen. Hallo Franziska.
Hallo Simon.
Na, feierst du immer noch den glorreichen Sieg im Quiz?
Ich habe es schon wieder vergessen. Aber es war eine nette Erfahrung, hat voll Spaß gemacht. Und ja, ich bin jetzt nicht feiernd durch die Wohnung gelaufen, aber es war eine nette Erfahrung auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, mein Teampartner hat ja das meiste dann auch übernommen.
Es war aber immer ein Team-Effort. Das gehört auch einfach dazu. Ja, also mir macht es ja auch immer viel Spaß und deswegen mache ich auch ganz kurz Werbung für dieses Format, weil das heißt zwar immer viel, viel Arbeit, aber dafür macht es doppelt so viel Spaß. Gerne könnt ihr das live auf Twitch anschauen, wenn es denn live kommt, oder auf YouTube quasi den Nachschnitt euch angucken. Und mittlerweile ist es auch ein Podcast-Feed. Also wir haben alle drei Wege mittlerweile, um das Quiz live zu hören oder nachzuhören. Und davon gibt es auch schon 4 Episoden. Also das kann man auch jederzeit noch hören.
Cool.
Die erste Folge ist durch, Franziska. Ich finde, sie ist uns sehr gelungen. Wir haben auch Community-Feedback bekommen. Und eins davon ziehe ich mal raus, weil das fand ich ganz, ganz lustig. Denn unser lieber Podcast-Kollege Adrian hat dann sich doch sehr stark dafür ausgesprochen, dass wir häufiger über Kindersendungen sprechen, insbesondere über die Intros. Und da dachte ich mir, das merke ich immer häufiger, wie, ich sage jetzt mal in unserer Generation, die Intros von Kindersendungen so wahnsinnig stark mit Erinnerungen verbunden sind. Und das merke ich bei mir auch. Ich kann mich an oft keine einzige Sendung erinnern, die ich damals geguckt habe, also Episode. Aber die Lieder, wenn man die einmal hört, kann man sie wieder mitsingen. Ne? Es ist einfach so.
Ja, würde ich dir zustimmen. Ich probiere gerade zurückzudenken oder jetzt auch nicht zurückzudenken, sondern eher zu überlegen, ob ich einen Vergleichswert habe mit neueren Sendungen. Weil Intros haben sich ja schon irgendwie ein bisschen verändert. Ich kann jetzt, glaube ich, nichts dazu sagen, ob da weißt du wahrscheinlich mehr, ob Kindersendungen an sich gar nicht mehr so große Intros haben. Aber es war bei uns schon ein Erkennungsmerkmal. Also das war besonders von diesen Animes, jetzt sei es Japan oder Frankreich, waren das extrem geprägt. Die hatten alle einen wunderbaren Intro-Song, auch immer dann auch übersetzt auf Deutsch. Und das hatte schon viel Erkennungswert, ja.
Ich glaube tatsächlich, dass durch den Stream und die Möglichkeit, es zu skippen, es weniger Beachtung findet. Und für uns war das ja wirklich was du einfach, wenn du das jeden Tag in der Kindersendung geguckt hast, einfach der Opener war. Du hast es gehört und du hast gewusst, es kommt deine Sendung. Und dann hattest du im schlimmsten Fall halt noch 30 Sekunden, bis das Lied vorbei war und die Folge ging los.
Ja, stimmt.
Also ich glaube schon, dass es auch damit zusammenhängt. Jedenfalls, das war ein Feedback, über das ich mich sehr gefreut und auch ein bisschen gelacht habe. Ich werde jetzt keinen festen Blog für Kindersendungen einplanen, aber ich glaube schon, dass wir sie immer wieder mal besuchen werden, weil es ja dann doch auch bei uns so ein gemeinsame Unterhaltungsgrundlage ist, weil ja, Kindersendungen hat man einfach früher viel geschaut.
Ja, ja, kann sich ja überlegen, ob man ein Outro singt oder so, ne?
Was ja, genau. Ja, beste Kinderlieder, Kindersendungen, Outros wäre auch mal eine ganz besondere Folge.
Ah ja.
Ja, im Allgemeinen, Franziska, was hast du denn so an Medien, also ganz allgemein gesprochen, konsumiert? Also Videospiele, Filme, Musik oder auch Bücher. Was umtreibt dich gerade so in der letzten Zeit?
Ja, also wenn ich dann Zeit finde, habe ich ein paar Sendungen geguckt. Aber ich mache auch mit meinem Partner gerade, schauen wir auch viele alte Filme. Also ich zeige ihm gerade Filme, die ich in meinem Studium geguckt habe oder die mich auch begeistert haben im Studium, bekannte Regisseure. Und ich muss zugestehen, ich bin gerade so ein bisschen im Retro-Spiele spielen. Also ich spiele gerade ganz viel, nicht Super Nintendo, sondern Nintendo-Spiele auf Emulator. Aus Nostalgie, einfach weil es so einfach ist, wieder reinzukommen. Und es braucht nicht viel Zeit für mich und es ist trotzdem irgendwie ganz nett. Und natürlich hänge ich immer noch an Witcher, weil ich halt einfach durch das Land streune. Ne? Und,
ja, ich glaube, man hängt immer an Witcher. Ich glaube,
ja.
ist einfach so. Das liegt in der Natur des Spiels.
Ja, es ist halt einfach ein großartiges Spiel. Also Witcher 3, aber ich spiele auch gerne nochmal Witcher 2 gerade. Und wo war ich auch gerade? Ich habe eigentlich ein Partnerspiel, was ich gerade mit meinem Partner zusammen spiele. Ich habe aber leider vergessen, wie es heißt, verdammt. It Takes Two, genau, It Takes Two. Aber
Ah,
ganz
gut,
klare Empfehlung. Ja.
Hervorragendes Spiel, ja.
Ja, also Empfehlung wollte ich sagen. Ganz klare Empfehlung, ist großartig.
Ja, ich habe in der Rezeption gelesen, dass es insbesondere quasi mit einem geliebten Menschen, jetzt egal ob Partner oder
ja.
auch Bruder, Schwester, Eheleute, wurscht, super sein soll, weil es ja quasi gerade darum geht, um eine Zeit, wo Beziehungen schwierig werden und wo man dann zusammenarbeiten muss.
Ja.
Und deswegen soll es halt eben aus der Perspektive wahnsinnig spielenswert sein.
Mhm.
Ich habe aber auch an der einen oder anderen Stelle gehört, dass es Längen hat, das Spiel. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe es selber nicht gespielt.
Uff, ja, wir sind jetzt auch nicht durch. Aber es ist ein schöner Mix aus Geschichte und Jump'n'Run, muss ich sagen. Längen kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, was das Spiel für mich trägt, ist der Witz dahinter. Also, das spoilere ich jetzt mal ein bisschen, also alle kurz abschalten, die das noch spielen wollen. Es gibt halt so Szenen, du startest und eigentlich wirst du durch so ein, wie soll ich sagen, ein Beziehungs-Self-Help-Book ist praktisch deine Führung durch dieses Spiel und probiert dich dazu motivieren, zusammenzuarbeiten. Ne? Die Geschichte ist die, ein Ehepaar will sich trennen, das Kind kriegt davon mit und baut praktisch so kleine Figürchen von ihren Eltern und durch irgendeine Zauberkraft werden die Eltern dann in diese Figürchen versetzt. Und sie probieren jetzt aus der Garage zu entfliehen. Und in dieser Garage treffen sie auf alle so lustige Projekte, die man als Paar anfängt, aber nie beendet werden, wo ein Partner natürlich manchmal ärgerlich ist. Und da gibt es eine besondere Szene, wo der Mann besonders wütend ist auf seine Frau, weil sie ihm den Staubsauger nicht repariert hat. Und dann muss man gegen den Staubsauger kämpfen. Und es ist halt einfach großartig, weil es so jeder.
Das ist gut, ja.
Ja, das ist einfach, weil jeder kennt diesen Moment, wo man genau weiß, mein Partner kommt jetzt und du hast das damals nicht gemacht.
Ja. Relatable, sagt man doch
ja,
quasi
relatable,
aus dem Englischen geklaut. Ja.
Richtig. Also in dem
ja, das
Kontext.
Ist toll.
Mhm.
Ja, das ist toll, ja. Ich für meinen Teil spiele im Moment tatsächlich nur und ausschließlich ein Spiel, das ist Raven's Watch.
Mhm.
Darüber habe ich auch in unserem Winter- oder Weihnachts- oder Jahresendabschied, wie nennt man denn sowas, Schlussformat, ganz kurz gesprochen. Es ist immer schön, wenn die Spiele einfach um die Ecke kommen und du erwartest sie nicht. Und Raven's Watch hat einfach ganz, ganz viel für mich. So ein Roguelike-Spiel, wo man so Runs macht mit seinen Freunden im Koop. Und trifft bei mir einfach, drückt alle Knöpfe und macht mich sehr, sehr glücklich. Büchermäßig bin ich momentan ganz, 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 ganz groß Walter Mörs verfallen. Also ich weiß, das ist jetzt ein Videospiele-Podcast, aber das muss ich noch ganz kurz loswerden. Wer Hörbücher mag oder Bücher mag, beides ist gleich gut, der darf sich gerne mal an Walter Mörs ranwagen und darf gerne mit Captain Blaubeer starten. Man hat Captain Blaubeer so als Figur aus der Sesamstraße. Was ist das?
Ich überlege gerade, wo Captain Blaubeer war.
Sendung mit der Maus, war immer
ja.
ganz zum Schluss. Und da war so ein Märchenbär und Heinblöd und so weiter. Das ist einfach nur die Lizenz, die wurde da irgendwie Mörs wahrscheinlich abgequatscht oder so. Das Buch, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, ist ein Buch für Erwachsene und ein Fantasy-Buch von einem deutschen Autor, der die deutsche Sprache nicht nur huldigt, sondern wie ein Pokal in die Höhe reckt. Und das ist so, so toll. Und es ist gelesen vom leider verstorbenen Dirk Bach. Der liest es. Also ich habe selten eine so gute Lesung von irgendeinem Buch bekommen. Ist mitreißend, ist großartig und kann ich auch nur empfehlen.
Ach, wow.
Und dann, ich hatte es dir ja schon im Vorgespräch gesagt, muss ich mich ganz kurz aufregen. Ganz kurz, weil es mich so unfassbar geärgert hat. Und zwar schon meine Frau und ich, oder haben geschaut, muss ich ja sagen, die Serie Blacklist. Ich werde nicht spoilern, Leute. Schaut es euch an, sie ist wirklich hervorragend. Also wem halt sowas gefällt. Das Problem ist, diese Serie ist dem erlitten, was ganz vielen Serien passiert. Sie war zu erfolgreich. Und die Serie ist eine Serie mit so einer starken Prämisse, mit so einer starken Idee, was für ein Plot im Hintergrund laufen soll, während man halt tägliche Episoden hat. Und irgendwann so ab der vierten, fünften Staffel spitzt sich das halt ziemlich zu. Und man merkt, dass die ursprüngliche Idee, die sehr, sehr gut war, so langsam aber sicher ausgenörgelt ist. Und anstatt dann sich zu denken, ja Mensch, wir haben jetzt das gepackt, das ist eine super Serie, wir runden die jetzt ordentlich ab, hat man sich gesagt, nö, wir machen jetzt einfach ein sehr, sehr unbefriedigendes Zwischenende und setzen die Serie neu auf. Und ich habe eine Wut bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen, weil es war völlig nutzlos, es war völlig übertrieben, es war einfach nur dafür da, um dieser Serie nochmal 3 Staffeln zu schenken. Mhm. Oder was ist das Gegenteil von schenken? Aufzubürden?
Ja, vielleicht.
Damit es bloß nochmal weiterlaufen kann, damit man bloß nochmal 3 Staffeln rausquetschen kann. Und das war so schade und ich habe es jetzt auch aufgehört zu gucken, weil mich das so geärgert hat. Meine Frau würde gerne weiterschauen, weil sie konnte damit so ein bisschen besser. Und ich habe auch insgesamt einmal im Internet geschaut. Die Rezeptionen davon sind jetzt geteilt und ich denke, es ist auch ganz normal bei sowas, wenn man halt so einen krassen Cut macht. Aber ich bin da jemand, ich habe es lieber, dass man dann bei seiner ursprünglichen Idee bleibt und die sauber zu Ende bringt. Und dem Zuschauer das gibt, worauf er seid, und in dem Fall waren es schon fast, also 4 volle Staffeln und eine halbe, fünfte, worauf man quasi hingeguckt hat. Und dann einfach das über Bord zu schmeißen und einfach auf neu zu setzen, das fand ich ganz, 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 ganz unanständig schlecht. Und ich habe mich irrsinnig aufgeregt, so sehr, wie ich mich noch nie oder noch überhaupt nie aufgeregt habe in letzter Zeit über ein Medium. Weil, und damit kann ich jetzt quasi fast schon zu unserem Thema überleiten, weil ich mir einfach so sehr ein gutes, und ich meine jetzt nicht Happy End, sondern ein gutes Ende gewünscht habe.
Verstehe.
Und das gab es einfach nicht. Es gab einfach nicht. Es gab nur ein halbgares Zwischenende mit Neuaufsätzen und jetzt lassen wir den ganzen Mist nochmal 3 weitere Staffeln laufen und das hat mich wahnsinnig geärgert. Ja, und dann sind wir jetzt quasi auch bei unserem Thema, denn zum Ende des Jahres haben Francisco und ich uns gedacht, wir sprechen mal über Enden in Videospielen. Und anstelle jetzt ständig Spoiler-Alarm schreien zu müssen, haben wir uns gedacht, wir machen es anders. Wir stellen die reißerische Frage und die dürft ihr dann später auch diskutieren. Braucht ein Videospiel überhaupt ein gutes Ende? Ja, und damit steigen wir jetzt ein. Was ist deine erste Rückmeldung, Franziska? Glaubst du, dass ein Videospiel, ich sag mal, um zu funktionieren, überhaupt ein gutes Ende braucht?
Also, okay, jetzt kommt wieder der, nicht Wissenschaftler, aber vielleicht so der Medienphilosophie mit durch. Ich muss erstmal definieren, was ist denn ein gutes Ende? Weil jetzt, als du geschimpft hast über die Serie, habe ich drüber nachdenken müssen, dass ich auch eine Serie geguckt habe und die hatte halt ein relativ offenes Ende, aber es war ein Ende. Also so, es hat dann praktisch geendet mit, man weiß nicht, welche Partei jetzt in einem Wettkampf gewinnt, aber es wurde halt so aufbereitet, dass man verstanden hat, beide Protagonisten haben den Sieg verdient, aber es wird nicht aufgelöst, wer gewinnt. Aber das ist für mich einfach, so wie es aufgebaut war, war es ein gutes Ende. Und bei Videospielen, denke ich, ist es dann auch ähnlich. Ne? Wie geht man aus dem Spiel heraus? Also für mich zum Beispiel wäre jetzt die Definition von einem guten Ende. Auch, dass es die Geschichte insoweit unterstützt und abschließt, um halt auch eine Hommage an die Geschichte an sich zu geben. Ne? Also es gibt dann manche, die profitieren von einem offenen Ende und manche brauchen halt dann diesen Cut, Schluss, wir haben zu Ende erzählt, Happy End. Ja? Deswegen wollte ich mal fragen, was ist für dich die Definition von einem guten Ende?
Naja, ich finde für mich bei einem Videospiel wird das Ende des Spiels Tatsache durch das Ende des Gameplays definiert. Also das eine ist ja das erzählerische Ende und das andere ist ja das spielerische Ende. Also gehen wir mal ganz kurz rein und teilen einfach 2 Genres ineinander auf. Gehen wir mal in das exakt komplett mechanische Spiel geht, also zum Beispiel jetzt, wie es früher die Beat'em-Ups waren, das Ende bei einem Street Fighter war, der eine hat gewonnen, der andere hat verloren. Da müssen wir nicht über gutes oder schlechtes Ende sprechen, weil das halt, da brauchen wir ja keine Rezeption von machen. Hingegen du jetzt bei einem RPG halt eben dann aus der Perspektive zwei Enden hast. Das eine ist das erzählerische Ende, das andere ist das Gameplay-Ende. Ich würde mich, wenn ich über ein Ende spreche, vor allem um das erzählerische Ende halt eben scheren. Denn das ist ja das, wo es beim Videospiel quasi noch drüber hinausgeht, dass wir ja nicht nur ein Ende haben, das erzählt wurde, sondern auch ein Ende, das ich erspielt habe. Also ich war ja mit dabei. Ich habe ja selber das zu dem Ende beigetragen. Also um auf deine Frage zurückzukommen, für mich ist ein Ende dann, also das erzählerische Ende dann erreicht, wenn ich keinen Einfluss mehr darauf nehmen kann, wie die Geschichte weitergeht.
Okay, dann also würde ich fast schon anders sehen. Aber das ist gut zu wissen. Also, um wenn jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen, ob ich denke, dass Videospiele gutes Ende brauchen. Also, ich muss sagen, ich finde ein Spiel zufriedenstellender, wenn es vorhanden ist. Also, auch wenn es jetzt nur ein Street Fighter ist. Du hast am Ende von Street Fighter hat das Ganze kulminiert in, du hast immer schwerere Gegner bekommen und dann kam der Endgegner. Du hast diesen vernichtet und am Ende gab es so ein Endscreen, wo du irgendwie, dann stand vielleicht irgendwie Rio irgendwie im Sonnenuntergang oder was, irgendwie sowas. Du hast immer eine kleine Endsequenz gekriegt. Und ich finde, das schließt das Ganze wundervoll ab. Und bei RPGs ist es genauso. Du hast eine Geschichte, die erzählt wird, aber ich finde, es muss auch ein bisschen kulminieren. Ne? Du arbeitest dich hoch zu deinem Endgegner und du powerst dich hoch, du levelst ab bis dahin. Und dann, finde ich, muss der Gegner auch eine gewisse Schwierigkeit haben, dass ich sage, ja, darauf habe ich hingearbeitet. Oder das, wenn du jetzt auch Rätsel hast, das Rätsel muss dementsprechend auch anspruchsvoll sein. Und dann kommt halt noch ein Abschluss, der für mich die Geschichte auf eine Ebene bringt, wo ich sage, ja, ich verstehe, deswegen sind wir durch diese Level gelaufen. Also das war die Entwicklung, die dieser Charakter machen musste. Und dann ist es zu Ende.
Ja, also da kann ich dir schon folgen. Für mich ist es so, also wenn ich sage, braucht ein Videospiel überhaupt ein gutes Ende, dann stelle ich nur die Frage, also für mich vor allem die Frage, ich spiele ja das Spiel auch wegen dem spielerischen Aspekt, also wegen der Mechanik, die dahinter steht. Und das sitzt bei einigen Spielen mehr, bei anderen Spielen weniger die Mechanik im Vordergrund. Denken wir dann oft, wenn ich jetzt die Wahl hätte und sagen wir mal, es ist ein Spiel, das beides hat Gameplay, also ganz klassisches RPG. Und ich bekomme eine tolle Geschichte erzählt und habe ein tolles Gameplay. Dann habe ich ja, sagen wir, 25, 30 Stunden, die ich investiere und am Ende kommt vielleicht sogar durch Entscheidungsbäume mein Ende am Ende raus und das gefällt mir vielleicht nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann für mich ganz besonders deprimierend ist oder ob es mir ganz besonders egal ist, weil die 29 Stunden und 55 Minuten davor gut waren. Hm. Verstehst du, wie ich meine? Also ich von meiner Wahrnehmung her glaube, ein gutes Ende ist natürlich besser wie ein schlechtes Ende, also als Empfänger. Aber ich würde nicht sagen, dass ein schlechtes Ende mir ein ganzes Spiel kaputt machen kann. Wie es beim Film ist, ist es anders. Beim Film sind 90 Minuten oder sagen wir 2 Stunden. Mir haben schon viele schlechte Enden in Filmen, haben mir schon viele Filme wirklich kaputt gemacht. Mhm. Oder siehst du das anders?
Ja, ich überlege gerade, wie ich sehe, weil du benutzt halt gutes und schlechtes Ende. Und dann war ich mir gerade beim Spiel zum Beispiel nicht so ganz sicher, meinst du mit einem schlechten Ende eins, was jetzt persönlich nicht deine Erwartungen erfüllt hat, weil das
ist dann, nicht wertend. Es ist nicht wertend. Es ist
ja, das ist lang nur gerade so. Irgendwann war ich verwirrt. Ich wollte nur mal wissen.
Nee, mir geht's tatsächlich darum. Ich als Spieler spiele etwas und am Ende kommt ein Ende raus, unabhängig von der handwerklichen Güte, sag mal jetzt mal, das ich als Empfänger als schlecht empfinde, einfach in meiner Wahrnehmung als schlecht empfinde. Ja. Gibt ja keinen objektiven Messgrad für gut oder schlecht bei einem Ende. Also das werden wir ja nicht schaffen. Wir werden es ja nicht objektivieren können.
Ja, ich finde es, Aber wie ich jetzt vorhin gesagt habe, ich finde, das spielt halt auch extrem mit der Erwartungshaltung zusammen, ne? Weil ich glaube, die Spielemacher erziehen einen schon innerhalb des Spiels, wenn sie eine Geschichte haben, in eine gewisse Richtung, ja? Und da kann halt ein Ende viel kaputt machen. Na, wenn ich so an Bioshock denke, zum Beispiel, das war natürlich großartig für mich. Besonders ich habe jetzt nur den ersten gespielt, aber ich fand dann so den Twist am Ende einfach so, wow! Und das hat dann noch die ganze Geschichte aufgewertet und das Spiel wird mir dadurch immer in Erinnerung bleiben, weil es einfach großartig war für mich.
Du
Und
meinst dann, es ist ein Multiplikator. Ein gutes Ende kann ein
ja.
Multiplikator für ein gutes Spiel sein.
Ja, genau, richtig. Also einfach auch um halt, weil ich jetzt nicht so ein großer Horrorspieler bin. Ich habe das ganze Spiel über gelitten. Ich hatte riesig Angst die ganze Zeit, als ich das Spiel gespielt habe. Aber dann war es am Ende so, wow, oh cool, dafür hat sich's ja noch mehr gelohnt. So, ich musste es immer tagsüber spielen und am besten, ich durfte keine Kopfhörer aufziehen. Ich habe es meistens leise gestellt gehabt, weil ich mir so in die Hose gemacht habe die ganze Zeit. Aber deswegen, also das in dem Sinn könnte man ja sagen, ja, es ist ein Multiplikator. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob ich das Spiel trotzdem gut gefunden hätte, wäre der Twist nicht da gewesen. Also ich glaube vielleicht nicht
Ja.
ganz so gut. Ich hätte es immer noch gut gefunden, aber nicht ganz so gut wie jetzt mit so einem richtig schönen Twist, der einfach on-brand war für die Geschichte, der einfach in die Welt so gut reingepasst hat und einfach auch in diese perfide Welt. Und wenn ich jetzt überlege, mir fällt leider kein gutes Beispiel ein, wo das nicht funktioniert, wo meine Erwartungen praktisch so enttäuscht wurden, dass ich sage, meine Güte, ich werde dieses Spiel nie wieder anfassen. Deswegen
Es
kann ich
gab
da.
ja einen ganz prominenten Fall, der war vor, oh Gott, bestimmt schon 5 Jahre oder so her. Das war das Mass Effect 3, also der dritte Teil der Mass Effect-Reihe. Und die Mass Effect Community, die Macher haben es ja dann im Anschluss daran mit irgendeinem DLC sogar nochmal verändert. Und dort hat aber ein Ende wirklich das Spiel quasi mehr oder weniger zunichte gemacht, sodass es einen echten Shitstorm im Internet gab. Und da ging
Krass.
es gar nicht darum, dass das Ende als solches so wahnsinnig schlecht ist, sondern, und das hat die Spieler so sehr verärgert, war, Mass Effect war ein Spiel, wo man einen Charakter quasi hauptsächlich gespielt hat und dann ein Team von Leuten mit dabei hat. Und das konnte man verändern. Und das ganze Spiel hat einem suggeriert, wie wichtig die persönlichen Entscheidungen sind. Also, mit wem spielt man zusammen? Wie ist die Beziehung zu den Leuten? Wie entscheidet man sich an verschiedenen Orten, ob man etwas macht oder lässt? Und das war den Spielern ganz, ganz wichtig. Und dann hatte das Spiel am Ende drei Enden, die sich marginal voneinander unterschieden haben.
Oh je.
Und das heißt, das Ärgernis war gar nicht, ob das Ende als solches so furchtbar schlecht war. Darüber kann man wieder streiten, weil es ja persönlicher Geschmack ist, sondern dass es die ganzen Stunden, die man davor gemacht hat, also man konnte auch sogar Charaktere aus Mass Effect 1 quasi nach Mass Effect 2 importieren, sodass man quasi die gleiche Historie hatte. Also über 3 Spiele hinweg hat man einen Charakter begleitet oder einen Trupp und dann war alles, was man gemacht hat, quasi bedeutungslos, weil die Enden so marginal unterschiedlich waren.
Aber das spielt ja dann
Und
genau das rein, was ich meinte mit Erwartungshaltung. Du erziehst ja deine Spieler in eine Richtung, wo du denkst, wow, jetzt kommt was. Und dann wird
ja.
es nicht erfüllt. Und
Ja.
dann ist natürlich irgendwie der Aufruhr groß. Ah, jetzt habe ich dich
Ja.
unterbrochen, ne? Sorry, du warst mit deinen
Nee,
Gedanken
überhaupt
nämlich.
nicht.
Okay.
Alles gut. Dafür haben wir einen Dialog und keinen Monolog. Ich denke mir, wenn ich so meine Spielerfahrung angucke, dass es halt sehr stark auch vom Genre abhängig ist. Und ich spiele zwar auch Rollenspiele, also insbesondere Action-RPGs, aber da könnte mir die Geschichte nicht mehr egal sein. Also ich habe Diablo 4 gespielt und die haben tolle Zwischensequenzen und die haben sich echt Mühe gegeben, eine Geschichte zu erzählen. Ich kann dir nicht sagen, was da passiert. Ist mir auch völlig egal. Mich hat das Spiel als solches die Mechanik dahinter interessiert. Um in dem Spiel, in dieser Spielmechanik aufzugehen, dieses wie kann ich meinen Charakter noch besser machen? Welche Vereinigung von Fähigkeiten sorgt dafür, dass mir das Spiel noch mehr Spaß macht. Welche Rüstung, welche Waffe brauche ich, um besser zu werden? Also welche Items brauche ich, um voranzukommen? Da war mir die Geschichte völlig egal. Ob Diablo ein gutes oder schlechtes Ende hat, beeinflusst meine Spielerfahrung 0,0. Und das ist etwas, das glaube ich, ist gar nicht so selten. Es hängt halt sehr, sehr stark vom Genre ab. Und ich denke, auch da ist es so, dass eine schöne Story mit einem schönen Ende, also jetzt wieder nur als Empfänger, nicht von der Güte her, da halt ein Multiplikator am Ende sein kann. Ich gebe noch ein Beispiel, das haben wir, glaube ich, auch beide gespielt. Ich bin ein großer Fan von World of Goo. Und ja. World of Goo ist ja effektiv eigentlich überhaupt kein, da wird gar nicht so wirklich eine Geschichte erzählt, weil es gibt ja nur so ein paar Schilder, die kann man dann lesen. Und ansonsten muss man sich durch solche Level durchpuzzeln. Aber denen ist es halt gelungen, eine Stimmung zu erzeugen und über die Schilder auch eine tatsächliche Geschichte zu erzählen. Die war ganz episodenhaft und kurz und klein, aber es war wunderschön verpackt. Und dann war das schöne Ende, weil ich empfand es wirklich ein schönes Ende, ein absoluter Multiplikator. Also ich habe es auch zweimal durchgespielt und habe es zweimal bis zum Ende gespielt, weil ich zweimal das Ende sehen wollte, weil es mir einfach gut gefallen hat. Also insofern, um auf unsere Eingangsfrage zurückzugehen, braucht ein Videospiel überhaupt ein gutes Ende? Ich finde, das ist, also ich würde es nicht niemals abschließend beantworten, weil ich finde, dass es ist, also ich sag's mal so, ich finde nicht, dass es zwingend braucht. Ich finde aber, dass die Abstinenz von einem guten Ende ein Spiel genauso zerstören kann, also in der Wahrnehmung, als auch, dass ein gutes Ende ein Multiplikator sein kann dafür, dass man es besser in Erinnerung behält. Macht das Sinn, wenn ich das so sage?
Ja, macht Sinn für mich. Ich bin nur gerade am Zusammenpuzzeln noch, weil ich jetzt auch gerade überlegt habe, was für Genres ich hauptsächlich gespielt habe und wann beginnt eigentlich schon eine Geschichte, ne? Weil ich auch irgendwie an die verschiedenen Level jetzt von Jump'n'Runs gedacht habe, weil du World of Goo erwähnt hast, wo ja die Geschichte, finde ich, mehr in Bildern abläuft und nicht wirklich textuell, weißt du, abgearbeitet wird, weil die Geschichte ist ja meistens die gleiche, ne? Du rennst durch eine Welt und rettest irgendwas oder du hast irgendein Ziel oder sonst was, ne? Es ist jetzt wirklich eine relativ simples Setup. Aber trotzdem sind die Spiele immer spannend und man spielt sie auch immer gerne. Vielleicht auch, weil sie nicht so mental aufwendig sind für den Spieler, aber trotzdem ästhetisch ansprechend. Und dann habe ich mir immer gedacht, es ist dann doch auch zufriedenstellend, wenn du so kleine Gimmicks hast, ne? Ich habe jetzt an Kickle Cubicle gedacht, was ich früher sehr gerne gespielt habe. Da musst du irgendwie die Welten immer von Eis befreien, ne? Da ist irgendwie so ein Eiskönig über die Welt gefallen und hat dann die verschiedenen Gebiete in Eis getaucht und du musst dann diese unterschiedlichen Länder und die Prinzessinnen befreien. Und jedes Mal, wenn du halt ein Land befreit hast, dann kamen dann immer die Prinzessinnen mit ihrer ganzen mit ihren ganzen Untertanen raus und haben sich riesig gefreut. Und ich fand eigentlich alleine immer diese Bilder so toll, dass ich das Spiel sehr, sehr häufig gespielt habe. Und immer noch gerne spiele. Aber es ist keine große Geschichte, aber es hat halt immer diese Momente, wo du denkst, oh ja, das ist schön. Das gibt mir so, es sind so kleine Erfolgserlebnisse, die das Spiel damit auch markieren kann, ja. Und die das Spielerlebnis auch schön machen.
Und deshalb, obwohl die Story überhaupt nicht im Vordergrund steht, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Genau, und das ist das, was ich meine. Also klar, wie die Geschichte erzählt wird, ist natürlich auch immer ein wichtiger Faktor, insbesondere wenn halt die Spiele durch die Story getrieben werden. Ich denke, da gehen wir wieder gerne zurück an das Super Nintendo-Spiel Terranigma.
Ah ja, toll.
Terranigma hat eine wunderbare Geschichte. Also eine wunderbare Geschichte. Das ist für mich auf dem Super Nintendo mit Sicherheit die tiefgründigste Story überhaupt, die sie gemacht haben. Weil es ja letztendlich über die gesamte Entstehung der Weltgeschichte geht und auch darum, welche Opfer man bringt und dann auch die Fragestellung, was bin ich eigentlich als Protagonist? Bin ich Gott in dem Moment, wo ich so schöpfungstechnisch unterwegs bin, wie das unser Charakter in der Zeit ist? Oder bin ich vielleicht der Teufel? Also es hat ganz, ganz viele Ebenen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man als Spieler am Ende ein Ende bekommt, das einen zufriedenstellt, weil man einfach viel zu sehr in die Geschichte investiert ist. denke, das ist ähnlich, wie wenn man ein sehr dickes Buch liest und auf den letzten 5 Seiten wird was umgeschmissen, was man sich so sehr gewünscht hat. Also, oder etwas nicht so zu Ende kommt, wie man sich es wünscht. Ich würde noch gerne auf ein Beispiel eingehen. Mhm. Auch ein Spiel, das wir beide gespielt haben. Deswegen habe ich es hier auf dem Zettel. Wir haben auch im ersten Podcast drüber gesprochen. Das Ende von Grim Fandango war auch ein Ende, über das viel diskutiert wurde, weil es nämlich etwas mit dem Spieler macht, was nie eingehalten werden konnte. Nämlich es schürt die Erwartung, dass es einen zweiten Teil gibt. Deswegen macht das Ende nicht schlecht, im Gegenteil. Mir hat das Ende gefallen von Grim Fandango. Aber wie wenn ein Ende eine Aussicht auf einen weiteren Teil ausstellt, ja, wie stehst du dazu? Was macht es mit dir? Also ich bin zum Beispiel bis heute noch darüber sehr, sehr traurig, nie einen zweiten Teil von Grim Fandango gesehen zu haben, obwohl mir das Ende suggeriert, es wird an einem gearbeitet.
Ah. Ach, hast du es so interpretiert? Ich überlege gerade.
Ich habe das so interpretiert. Ich glaube auch, dass man es nicht anders interpretieren kann. Denn, also jetzt machen wir mal ganz kurz Spoiler-Alarm. Ich meine, Grim Fandango ist fast 20 Jahre alt, Leute.
Ja.
Wärst du nicht gespielt? Nee, es ist sogar älter.
Ist älter.
Ja, ja. Okay. Ja,
wir sind alte alt. Menschen.
Also dann haltet euch jetzt die Ohren zu. Das Ende zielt ja darauf ab, dass Manny quasi gar nicht oder nie in der Welt gefangen war, sondern dass das goldene Ticket, das, weil er ja ein guter Mensch war, ihm nie zur Verfügung gestellt wurde. Und sein goldenes Ticket quasi die ganze Zeit auf ihn gewartet hat. Und er steigt dann ja in den Zug mit seinem goldenen Ticket ganz zum Schluss und sitzt seiner Angebeteten, der Name ich jetzt wieder vergessen hat, Metsche gegenüber. Und sie fahren rein und dann kommt der Tunnel und man kriegt ganz eindeutig per Bild gemeint, okay, jetzt passiert gerade was, weil er so die großen Augen macht und sich so zurücklehnt. Und das Spiel suggeriert einem, dass jetzt ein neues Abenteuer losgeht. Auf der Reise.
Ja.
Und da war ich sehr, sehr traurig drüber. Oder bin es heute noch. Es gab ja sogar einen Kickstarter-Versuch, der gescheitert ist, dass eben das wenigstens mit so einer Kurzepisode, so 4 Stunden Spielspaß oder so, dass das, als ob es die letzte Episode wäre in dem Spiel, das nie stattgefunden hat. Fand ich sehr, sehr schade. Hat mich Tatsache traurig, also was heißt traurig gemacht, aber ist halt dann wieder als Ende irgendwie nicht befriedigend, ne?
Ah, das ist lustig, weil ich habe das zum Beispiel gar nicht so interpretiert. Also ich kann verstehen, wo du da herkommst, aber für mich war es so, dieses Erwachen von ihm oder dieses Erstaunen habe ich interpretiert als, weil wir sind ja die Welt der Toten, ne? Die Welt der Toten ist so ein Zwischenschritt zwischen dem Jenseits und der Welt der Lebenden. So, und er war praktisch gefangen in dieser Welt der Toten und jetzt geht es ins Jenseits. Und da man nicht klar definieren kann, was das Jenseits ist, ist das neue Abenteuer und es bleibt ungewiss. Genauso, wenn man es jetzt mal sehr philosophisch und religiös angehaucht nimmt, dass auch für uns nicht klar ist, was im Jenseits ist. Mhm. Deswegen habe ich halt so gedacht, ich glaube, das einzige Enttäuschende, was ich halt fand an der letzten Spielsequenz, ist, dass sie so ein bisschen kurz war, weil man halt in diesem nepalesischen Turm und musste halt dann gucken, wie man das jetzt hier noch zu Ende spielt, ja. Eigentlich stoppt man
das ja. Ja, das ist zurück. Die große Schwäche von dem Spiel. Das haben sie ja auch selber gesagt, dass sie wahnsinnig viel rausschneiden mussten, weil das Budget zu Ende war.
Ja.
Deswegen wirken die ersten 2 Akte wahnsinnig groß und vollumfänglich und die darauffolgenden Akte sind alle sehr, sehr stark verkürzt. Man hat es dann eben darauf geschoben, dass man halt die Geschwindigkeit, das Pacing im Spiel quasi schneller wurde, so als ob man aufs Ende zugaloppiert.
Mhm.
Und deswegen hat man es halt dann so gemacht, aber eigentlich sollten die alle ungefähr gleich lang sein, die Akte. Ja. Aber das hat man von Zeit- und Budgetgründen einfach nicht hinbekommen.
Ah, schau, das erklärt einiges, weil da weißt du mehr als ich, weil das war eins meiner Hauptprobleme mit Grim Fandango, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, nach dem dritten Akt fühlt es sich an, als ob wir da so durchrennen. Und das fand ich sehr enttäuschend.
Genauso ist es, ja.
Ja, weil der Rest, den habe ich sehr genossen. Also ich fand auch diese langen Rätsel und dass man sich dann in dieser Welt, in der neuen Umgebung zurechtfinden muss, das habe ich immer sehr genossen.
Ja, ich, zu der Zeit, finde ich, waren auch Point-and-Click-Adventure ja, der hat eine andere Qualität. Ich meine, das kam jetzt dann nochmal wieder so vor 10, 15 Jahren, insbesondere mit den Daedalic-Sachen. Also die Deponia-Trilogie und Harveys Neue Augen und so weiter. Da hat man nochmal so eine richtige Renaissance der Point-and-Click-Adventure. Zur damaligen Zeit war das ja eins der großen Genres. Also da gab es ja wirklich auch viel Mist, aber auch einfach wahnsinnig viele gute Vertreter, was einfach damit auch zusammenhing, dass dieses Gameplay auf den damaligen Computern mit der damaligen Grafikmöglichkeiten und so weiter schlicht super umzusetzen war, und man auf die Art und Weise auch eine gute Spieltiefe generieren konnte, trotz der zum Teil technisch eingeschränkten Möglichkeiten. Also mit Point and Click wurde ja mehr oder weniger das Videospiel, ich sag mal, Homecomputer-tauglicher, weil alle anderen Spiele waren dann ja zum Teil sehr, sehr für die Computer-Nerds. Und das war aber was, was im Prinzip ja jeder spielen konnte, weil es ging ja effektiv darum, kleine Rätsel am Computer zu lösen.
Das macht
Ich
Sinn.
denke, dass jetzt im Fall Grim Fandango wir uns darauf einigen können, dass man als Spieler schon ein gutes Gefühl bei dem Ende hat. Und je nachdem, wie man es halt interpretiert, man halt enttäuscht wird oder nicht. Ich sage mal, im Allgemeinen sind Cliffhanger, jetzt ist es ja unabhängig von Videospielen, immer schwierig, ne?
Ja.
Denn was nützt einem der beste Cliffhanger, wenn am Ende dann Sylvester Stallone da rumhängt, ne? Ich denke, damit kann man auch viel kaputt machen mit dieser Idee, das Ende als Teaser für einen neuen Anfang zu wählen. Weil manche Spiele, da denkt man sich, das wäre doch so schön gewesen, wenn es jetzt einfach zu Ende gewesen wäre. Meinst du nicht auch?
Ja, also, ach Gott, das ist für mich so schwierig, weil mein Problem ist da immer, ich bin ja, also bin jetzt nicht mehr Teil von der Branche, aber man hat diese Verbundenheit, ich habe Verbundenheit mit dieser Branche, deswegen verstehe ich meist logisch, warum diese Cliffhanger eingebaut werden, weil man möchte sich die Tür nicht zumachen, um mehr Geld zu machen, ne? Man kann dann sagen, ah, machen wir eine Fortsetzung, ne? Deswegen machen wir doch mal hier mal einen Cliffhanger rein, eventuell lassen wir nochmal die Kasse klingeln, um es jetzt mal ganz plump zu sagen. Und ich erkenne es dann auch teilweise schon, dass es so dahin läuft, ne? Es gibt natürlich auch immer viele gute Leute, die dann sagen, nö, wir schließen das ab und dann gucken wir halt einfach, wenn es eine Fortsetzung geben soll, vielleicht machen wir die in einem anderen Setting, ne? Deswegen, also ich denke, ich finde es, wenn ich ehrlich bin, wenn wir jetzt schon über Enden so reden, es ist schwierig, einen guten Cliffhanger zu machen. Einfach, wo du sagst, ja, der erfüllt seinen Zweck, das ist jetzt hier ein Stilmittel, das macht Sinn. Das passt zum Charakter, das passt zu der ganzen Geschichte. Wir können jetzt hier, es wäre enttäuschend, wenn wir hier ein klares Ende geben würden, weißt du?
Ja.
Und das ist halt, das finde ich dann toll, wenn das jemand gut macht.
Hast du ein
Aber
Beispiel für einen guten Cliffhanger? Mir fällt keiner ein.
okay, ich muss jetzt sagen, ich glaube, ich bin gerade auch beeinflusst von dieser Serie, die ich geguckt habe. In Spielen habe ich es jetzt nicht. Aber ich finde,
Ja.
ich habe Sanctuary geguckt, das ist ja eine Serie auf Netflix, wo es um Sumo-Ringen geht. Ich finde, da ist es gut gelöst. Weil
Okay.
das ganze, die ganze Geschichte wird so aufgebaut mit beide Charaktere, auf die es dann hinausläuft, haben eine schwere Zeit erlebt und durch Sumo finden sie praktisch einen Lebenssinn und auch eine Art, ihre Emotionen zu regulieren. Und dann am Ende, du bist so, du weißt gar nicht, wer es mehr verdient hat zu gewinnen. Und du kannst es
Ah,
auch gar
okay.
nicht sagen, wer es jetzt mehr verdient hat. Und deswegen nimmst du diese Entscheidung einfach raus. Und es gibt Typen Menschen, die hassen sowas. Die würden dann sagen, ey, nö,
Ja.
ich möchte jetzt gerne wissen, was passiert. So ist nicht das richtige Leben. Es stimmt. Aber ich finde es so an sich, als Stilmittel, finde ich es cool, wenn es richtig gut eingesetzt ist. Aber in Spielen habe ich es noch nicht erlebt, dass mir jetzt einfällt, oh ja, da ist jetzt ein tolles, offenes Ende. Eigentlich nicht.
Wie sehr glaubst du, dass die Interaktion im Videospiel quasi extremen Einfluss darauf nimmt, wie sehr wir uns ein Ende persönlich zu Herzen nehmen? Also wenn man einen Film anguckt, ist man ja nur Rezipient, da sitzt man ja davor und kriegt serviert. Beim Videospiel ist man ja auch selber Teil, also weil man mit seinen Aktionen ja, unabhängig davon, dass die meisten davon ja so oder so ausgeführt werden müssten, aber man macht es ja auch selber. Meinst du, dass die Interaktion einen mehr investiert sein lässt, daraufhin für einen selber passendes Ende zu bekommen?
Ja, ich denke schon, jetzt mal so unüberlegt zu sagen. Also ich würde es vom Gefühl her, von der Art, wie ich spiele, auf jeden Fall sagen, weil ich auch hauptsächlich Adventure und sowas spiele. Ich habe auch eine gewisse Erwartungshaltung, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt zum Beispiel, da werden es Zelda-Macher wirklich schwer haben. Das ist einfach eine feststehende Fanbase. Und man hat eine gewisse Erwartung an Zelda, wie Zelda auszusehen hat. Und es ist natürlich immer toll, dass die Geschichten sich ein bisschen ändern. Aber ich glaube, wenn es auf einmal so endet, dass, okay, du hast auf einmal nicht mehr richtig Ganondorf als Gegner. Es ist irgendwie komisch, weißt du? Verstehst mich? Also es gibt einfach gewisse Ansprüche, genauso wie mit Super Mario. Du bist halt teilweise limitiert. Du kannst neue Charaktere vorstellen, aber der Bezug zu dieser alten Geschichte, ne, das wird dann schwierig, das anders zu verkaufen. Und ich denke, bei so Sachen habe ich dann auch schon gewisse Erwartungshaltungen. Bei Witcher, was auf einer Geschichte basiert, die existiert, ist ein Bücher. Und die Bücher haben auch schon eine gewisse Fanbase großgezogen und auch eine gewisse Erwartung, wie Geralt sich in der Geschichte bewegt. Ne? Es geht in den Büchern immer darum, deine Entscheidungen beeinflussen die Outcomes, also wie du dich entscheidest. Du kannst dich nicht rausnehmen, selbst das ist eine Entscheidung. Und das beeinflusst die Welt um dich herum. Und so basieren funktionieren die ganzen Videospiele seit Anfang an. Und das ist ziemlich cool. Und wenn, da muss das Ende halt auch funktionieren. Das muss, Entschuldigung, ich kann gerade nicht so gut reden, aber ich wollte sagen, du erzählst deiner Fanbase oder den Leuten, deinen Usern, hey, so funktionieren wir. Und wenn du dann denen auch auf einmal irgendwie so ein generisches Ende auftischen würdest, ja, alle sind happy clappy und überhaupt Geralt kriegt seine Frau und hier Ciri lebt und alles ist wunderbar, das wird nicht funktionieren, weil es nicht realistisch ist.
Happy clappy habe ich auch noch nie gehört, finde ich gut. Ja, also ich für meinen Teil glaube auch, dass das schon immer die große Stärke von Videospielen war, dass durch die Interaktion des Spielers die Investition größer wird. Und du hattest es auch vorhin so schön gesagt bei Bioshock. Das eine ist ein Horrorfilm gucken, das andere ist ein Horrorfilm spielen. Da ist selber den Controller in der Hand haben und vermeintlich natürlich innerhalb dieser Spielewelt die Kontrolle zu haben, das verändert schon sehr stark. Und ich für meinen Teil, ich habe das früher natürlich häufiger gemacht, dass ich noch Rollenspiele gespielt habe mit Entscheidungsfindung und wo auch deine Entscheidung dann die Spielewelt beeinflussen. Also keine Ahnung, wie jetzt ein Fallout, wo man die Frage stellt, springst du das Dorf in die Luft oder nicht? Und ich denke mir immer, je mehr ein Spiel in diese Richtung geht, dass meine Entscheidung, meine Interaktion Einfluss darauf nimmt, was mir präsentiert wird. Allerbestes Beispiel Skyrim. Gibt es eine Quest, wo man dann am Ende mit der dunklen Bruderschaft in Kontakt kommt? Das habe ich, da beeinflusst meine Entscheidung die Geschichte aktiv und verändert den Weg meines Charakters. Und solange etwas so ist, glaube ich, dass man durch die größere Investition, weil man eben interagiert, schon sehr eine hohe Erwartungshaltung an für einen selbst gutes Ende hat. Oder zufriedenstellendes Ende. Man muss immer mit gut und schlecht aufpassen. Ja. Also je weniger das wird, also wenn wir jetzt so einen Korridor nehmen, ganz rechts sind Spiele mit viel Geschichte und viel Entscheidung. Und ganz links ist Pong auf dem C64, ne? Mit, ja, ich fahre nur hoch und runter und der Ball geht von links nach rechts. Ich denke, je weiter rechts wir uns im Korridor befinden, umso wichtiger und umso sehr mehr braucht ein Videospiel ein gutes Ende. Und je weiter links wir uns aufhalten, umso weniger braucht es. Es ist, ich glaube, so ist meine Wahrnehmung der Situation, weil wenn ich jetzt in die ganz mechanischen Spiele reingehe und ich habe ein Rennspiel und es ist Formel 1 irgendwas, da ist mir doch völlig egal, wie gut dieser Story-Modus gemacht ist. Wichtig ist, dass die Fahrzeuge authentisch sind, dass das Ding sich gut lenkt, dass die Physik gut ist und dass ich so ein richtiges Racing-Gefühl habe und dass ich Mitschwitze und Puls habe beim Rennen. da ist doch kackegal, ob das ein gutes oder schlechtes Ende mir liefert.
Ja.
Das ist doch wirklich völlig wurscht. Und aber ich meine, wenn sie dann noch eins dabei haben, ein gutes Ende dabei haben, ja, so be it, dann freuen wir uns drüber. Aber das braucht das Spiel nicht. Aber je weiter rechts wir sind, wie ich gesagt habe, in meinem Korridor, umso mehr braucht ein Spiel Tatsache auch ein gutes Ende. So, jetzt darfst du.
Entschuldige. Ich würde aber auch bei deinem Beispiel jetzt mit dem Rennspiel noch dazu sagen, trotzdem kannst du nicht einfach den Screen schwarz werden lassen und tschüss. Ne? Stell mal vor, du hast jetzt hier, bist da alles durchgegangen, hast alles durchgespielt. Es ist total unbefriedigend, wenn einfach so, okay, this is the end. Verstehst du?
Also meinst, ich will noch die Pokalzeremonie sehen.
Ja, irgendwas willst du sehen, will ich damit sagen. Ich glaube, wenn du einfach so Black Screen von Anfang an start, ich fände, es wäre so underwhelming.
Das kann gut sein.
Aber das dürfen dann die Fans von Rennspielen, dürfen die mich da gerne korrigieren. Ja. Aber es ist jetzt nur meine Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass
ja,
das so ist.
Ja, ich meine, aber unsere grundsätzliche Frage, ja, braucht ein Videospiel überhaupt ein gutes Ende? Da würde ich schon sagen, dass dieser dehnbare Begriff darauf abzielt, ein erzählerisches Ende. Weil du hast zwar mit Sicherheit recht, einfach nur Blackscreen und tschüss, aber das ist für mich weniger, das ist für mich Präsentation eines visuellen Mediums. Und natürlich möchte ich selbst bei Mario Kart sehen, wie diese Pixelfiguren dann da auf dem Treppchen stehen und sich freuen oder halt eben auch nicht freuen. Aber das ist, das, selbst das würde ich sagen, braucht es nicht zwingend. Da würde eine Tabelle reichen.
Aber es ist trotzdem so ein Abschluss, verstehst du? Da ist aber auch ein Grenzbegriff, wie man das Ende definiert. Ne? Für mich ist das ein Ende von einem Spiel, weil es so die Endslide von der Präsentation, ja? Dankeschön, ja. Tschüss. So, weil wenn das komplett fehlt, dann hat man das Gefühl, dass irgendwie ein Bug im Spiel ist, ne? Als wäre das Spiel nicht zu Ende, ja? Deswegen, also ich, so hätte ich es jetzt interpretiert zumindest.
Ja, also wenn wir jetzt auch zum Ende dieses Endgesprächs, dieser Endzeitgespräche, dann würdest du sagen, braucht ein Videospiel überhaupt ein gutes Ende? Würdest du ein klares Ja machen?
Ach, ich tue mir so schwer mit gutem. Ja, ich würde sagen, es braucht eine Form von Ende.
Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was die Community dazu sagt, weil für mich ist das Wort braucht einfach zu stark. Dafür ist das Videospielmedium zu vielschichtig und hat viel zu viele Arten, wie man ein Spiel genießen kann. Ich bin zum Beispiel jemand, ich spiele 8 von 10 Spielen nicht bis zum Ende.
Ja.
Sondern ich lese dann über das Ende, weil ich habe dann keine Lust mehr, mich dann noch weiter durchzuspielen. Ich hab genug Spaß gehabt, habe genug gesehen und ob ich dann das Ende erlebe oder nicht, ist mir ziemlich egal.
Aber du liest über das Ende nach, muss man dazu sagen.
Ja, ich will halt dann wissen, was das Ende gewesen wäre, also der Konjunktiv halt. Und oft lese ich dann, ja, wenn sie sich für Ende 1, 2, 3 bis 8 entscheiden, dann passiert jedes. Mhm. Und deswegen ist es ja dann sowieso so individuell dann auch in der heutigen Spielezeit. Ja, damit sind wir mehr oder weniger jetzt angekommen am Ende. Hast du noch etwas, was du ergänzend sagen möchtest, bevor wir hier in die wunderbare Abmoderation gehen und den Leuten ein schönes Weihnachtsfest wünschen?
Ja. Ich würde mich, glaube ich, nur mit dir streiten, ne? Weil ich dann, wenn es immer so Kleinigkeiten, ne? Wenn so braucht ein Videospiel ein Ende, denke ich mir, ja, brauchen wir dann überhaupt Videospiele? Es ist immer so, dass wir brauchen. Ist so, sobald man etwas anfängt, besonders ein Spiel oder auch ein Film oder sonst irgendwas, dann muss, weil es zeitbasierte Medien sind, muss es ein Ende geben. So. Ja. Du kannst ja nicht einfach Fade out und fertig. Das funktioniert halt nicht. Deswegen denke ich mir manchmal so, ja, wenn man ein Spiel macht, dann braucht das Spiel ein Ende. Aber gut.
Was brauchen wir überhaupt?
Ja, genau.
Sind wir überhaupt noch am Leben?
Richtig, was? Das sind all diese Fragen, weißt du, das ist wichtig.
Ja, wir müssen jetzt mal einen Livestream zu irgendeinem verstorbenen Philosophen machen, der dann, das Ende ist der Anfang eines jeden Seins.
No, aber gut.
Ja, genau.
Gibt es eigentlich ein Philosophiespiel? Ja. Das muss ich mal recherchieren für einen unserer Folgen.
Bestimmt. Es gibt bestimmt ein Philosophiespiel. Wahrscheinlich der Stoic Manager oder so ähnlich wird es bestimmt irgendwas geben.
Großartig, fände ich super. Ja. Ich möchte gerne Sartre spielen.
Ja, wir geben auf jeden Fall die Frage weiter an die Community und ihr dürft uns auch ganz gerne spoilersicher oder auch nicht spoilersicher, das überlassen wir euch, über Enden, die euch gut gefallen haben oder weniger gefallen haben. Da würden uns sehr interessieren, welche Spiele das denn waren und warum. Und natürlich die einfache Frage. Eine einfache Ja- und Nein-Frage. Braucht ein Videospiel überhaupt ein gutes Ende? Wir sind gespannt. Ich bin gespannt. Und jetzt bei uns ist jetzt heute während dieser Aufnahme der 18. Dezember. Das heißt, in 6 Tagen naht das Weihnachtsfest. Und wir möchten euch natürlich allen ein hervorragendes Weihnachtsfest wünschen. Im Anschluss daran einen guten Beschluss, wie man bei uns hier in Franken sagt, für das Jahr. Und einen guten Start in das neue Jahr. Wir hier von Once We Were Gamers oder auch insgesamt von M10Z werden auch nächstes Jahr weiterhin versuchen, euch mit einigen Podcasts, einigen Artikeln, ein oder zwei Livestreams und dem ein oder anderen YouTube-Video ein bisschen Content zu liefern. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch ganz gerne über www.m10z.de bei uns melden oder direkt auf den Discord kommen. Das sind die wichtigsten Informationen jetzt noch ganz kurz vom Fest. Franziska, ich überlasse es dir. Du darfst auch noch den Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest wünschen und dann verabschieden wir uns.
So richtig sinnlos, nein. Aber auch von meiner Seite schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns lesen im Forum, wenn ihr ein paar Feedbacks zu unserem Gerede habt. Und ansonsten alles Gute. Once we were gamers.